Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Ugly Stepsister. Der Film startet am 5. Juni in den deutschen Kinos und ich freue mich wirklich sehr, ihn hier besprechen zu können, denn ich möchte nicht angeben, aber ich bin einfach perfekt zu diesem Film, denn ich bin einfach wunderschön von Natur aus. Ich sehe einfach knaller aus, ich sag's wie es ist, 11 von 10, ja, Platin-Standard, aber ich möchte jetzt nicht dem Tausieren gehen. Ich dachte mir einfach nur, es ist doch ganz schön, wenn so eine, ich möchte sagen, prunkvolle, makellose Erscheinung, wie ich einen solchen Film besprechen kann, mit Menschen, die nicht so viel Glück haben, die nicht so schön sind wie ich. Und deswegen begrüße ich zum einen, und es tut mir wirklich leid, dass sie mit dieser Nase rumlaufen muss. Hallo Melanie.
Hallo.
Und er ist noch einigermaßen frisch bei uns, aber ich kann euch sagen, das ist keine Stirn, das ist ein Zustand. Hallo Elias.
Hallo, aber ich muss mich kurz verteidigen, jung, brutal, gut aussehend, ich bin eine 12 von 10.
Boah.
Ja, das ist die Naivität der Jugend, darüber möchte ich jetzt hier gar nicht so viel sagen. Also, liebe Leute, wir reden über The Ugly Stepsister und natürlich bin ich hier der hässlichste Frosch im Teich, das sollte auch klar sein. Wir konnten diesen Film vorab schon sehen und er hatte ja, es ist ein gewisser Bass, ist ihm vorausgeeilt. Er hatte seine Weltpremiere bei Sundance, ist da sehr gut angekommen. Da gab es auch so die ersten, ich möchte sagen, sehr gut geplatzierten Schlagzeilen, von wegen, dass da Leute ohnmächtig geworden sind und sich während des Films übergeben haben. Dann kam er in der Berlinale, jetzt lief er im Fantasy Filmfest und kommt jetzt, wie gesagt, am 5. Juni so in die Kinos. Elias, was hast du im Vorfeld denn von dem Film so mitbekommen und warum wolltest du diesen Film unbedingt gucken?
Ich wollte den Film unbedingt gucken, weil einerseits das Poster sieht einfach nur geil aus. Ich brauche dieses Poster. Und der Trailer, mich hat der Trailer schon gecatcht. Allein dieser, ich weiß nicht, dieser Beethoven Remix, Bassboosted Techno Mix, ich war sofort dabei.
Okay, Melanie, wie war's bei dir?
Du hast mich gefragt, ob ich den gucken will. Du hast mich angebettelt, ob ich den gucken will. Nee, also ich habe dann irgendwie gehört, ich habe erstmal gedacht so, erstmal habe ich auch gedacht, das ist ein deutscher Film und da war ich direkt erstmal so, aber dann, okay, es ist ein norwegischer Film, war also nochmal deutlich interessanter dann und als ich dann gehört habe, dass es um Body Horror geht, dachte ich nur so, also eigentlich mag ich Body Horror, weil ja. Ich mochte auch The Substance sehr gerne. Und dann hört man ja auch immer wieder, dass der Vergleich gemacht wird und dass die beiden so ein bisschen in Verbindung gebracht werden. Und dann dachte ich eigentlich auch, also neben der Tatsache, dass ich halt nett sein wollte und du mich gebeten hast, guck ich ihn auch mal an.
Ja, ich mache kein Geheimnis raus. Ich wollte halt gerne, dass die Melanie mitmacht, weil ich es für sehr wichtig erachte, dass bei so einer Besprechung zu so einem Film, der diese Thematik hat, vielleicht auch jemand mit dabei ist, der kein Mann ist, um es mal so auszudrücken. Nichts gegen Elias, nichts gegen mich, aber ich glaube, das wäre sonst ein bisschen komisch gewesen. Wobei, ich sag mal so, diesen Monat kommt auch unsere Besprechung zu Mädchen raus, Hot Girl Summer mit zwei Kerlen, die besprechen. Also, das wird bestimmt auch lustig sein, aber mir war es wichtig, bei Darkly Stepsister hier zumindest eine weibliche Perspektive drin zu haben. Und vielen Dank, Melanie, dass du dich für nur ein wenig Entgelt dazu bereit erklärt hast.
Ich hätte viel mehr verlangen sollen.
Ja, das stimmt. Ich verlange jetzt aber auch was von dir, Melanie, und zwar, dass du uns eben mal kurz abholst und uns verrätst, The Ugly Stepsister, worum geht's eigentlich?
Ja, also wir haben es hier mit einer Geschichte zu tun, die im Groben bekannt ist. Wir haben einmal unsere Protagonistin, die ist die junge Elvira, dessen Familie nun erweitert wird durch die Heirat ihrer Mutter, womit Elvira nun ihre bildhübsche Stiefschwester Agnes kennenlernt. Während Agnes von ihrem Umfeld als wunderschön angesehen wird, steht Elvira in ihrem Schatten. Doch als der Prinz des Königreichs einen Ball ankündigt, an dem er eine Ehefrau wählen möchte, setzt Elvira alles daran, die schönste Frau im Raum zu sein. Egal, wirklich egal, wie hoch der Preis dafür ist.
Vielen Dank. Eine wunderschöne Synopsis. Es gibt einen Fehler. würde ich sagen. Es gibt einen entscheidenden Fehler und ich bin mal gespannt, ob ihr das auch so seht. Und zwar, sie setzt alles da dran. Aber seien wir doch mal ehrlich, eigentlich sind es doch die anderen, die alles daran setzen, dass Elvira schöner wird. Denn es, ich habe schon ganz oft gelesen, der Film behandelt das Thema Selbstoptimierung, aber für mich ist das mehr eine fremdgesteuerte Selbstoptimierung. Hm. Denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass es auch nur eine Szene gibt, in der Elvira von sich aus sagt so, ey Leute, wisst ihr was, ich möchte jetzt eine neue Nase haben. Selbst wenn sie dann beim Chirurgen ist, ist es ja die Mutter, die letztlich sagt, wir nehmen die Nummer 7.
Da muss ich jetzt einschreiten. Doch, es gibt eine Szene, wo sie selber möchte. Die ist sogar im Trailer zu sehen. Das ist ganz kurz, nachdem die Mutter die neue Nase ausgesucht hat. Also ich würde es jetzt einfach mal so betiteln, dass sie es selber will, weil der nette Arzt die Wimpernverlängerungen zeigt und sie da ganz, ganz mit heißem Blick drauf guckt und die haben möchte.
Aber da kann man ja auch schon sagen, dass es auch eine Art Manipulation ist, die ja ausgesetzt ist. Und vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Arzt die auch schon da schon klar macht, was da auf sie zukommt. Ich meine, über die ganzen, ich nenne es mal speziellen Szenen, die dieser Film zu bieten hat, werden wir, glaube ich, gleich noch reden. Aber ich fand's, es ist mir halt nach der Sichtung echt aufgefallen, dass diese arme Elvira, übrigens gespielt von einer Newcomerin namens Lea Mirren oder Mirren, ich bin mir da unsicher, die tat mir halt wirklich leid, weil ich glaube, dass die in dem Film kaum mehr als ein, zwei Mal wirklich selbst eine Entscheidung für sich treffen kann. Also das ist schon ein Film, der schon sehr auf diesen, ich nenne es mal Schönheitswahn, schaut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Regisseurin und auch Drehbuchautorin sehr sauer ist auf das, was sie jetzt über die Zeit lang hat, vermutlich als junge Frau ertragen müssen. Anders ausgedrückt, ich finde, der Ugly Stepsister wirkte auf mich manchmal so, als würden die Macherin versuchen, Germany's Next Topmodel anzukotzen. Und wisst ihr was? Ich fand's geil.
Also ich glaube, worauf wir uns einigen können, was sie jetzt eigentlich von vornherein immer wollte, ist quasi diesen Prinzen. Weil sie hat ja wirklich seine Gedichte auch gelesen, war von denen sehr entzückt. Auch wenn ich wirklich bezweifle, dass er sie selbst geschrieben hat. Aber, und sie fantasiert ja auch schon zu Beginn davon, also das sehen wir direkt am Anfang, da fantasiert sie ja auch, dass sie halt mit ihm da irgendwie so zusammen quasi in den Sonnenuntergang auf dem Pferd reitet.
Ja.
Aber das ist noch so richtig unschuldig und so richtig hoffnungslos romantisch.
Hm.
Einfach nur dieses so, kam wie wenn man vielleicht als kleines Mädchen irgendwie so träumt, mal so eine Prinzessin zu sein. Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen das.
Hm.
Also ganz naiv eigentlich letztendlich. Und einfach so, ach, wäre ja mal so schön, dieser gut aussehende junge Herr, würden wir zusammenfinden. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall sagen, also dieser Ehrgeiz, diesen Prinzen quasi zu haben und kennenzulernen und dann halt auch zu lieben, den hatte sie, das war, glaube ich, schon ihr eigener Wunsch.
Hm. Ja. Wobei natürlich auch wieder die Frage ist, woher rührt der? Aber jeder kennt das ja, jeder schwärmt für jemanden. Das ist ja was ganz, ganz Normales. Und ich bin mir gerade unsicher, ob ihr Alter mal genau genannt wird, aber ich würde schätzen, die ist so 16, 17 Jahre alt.
Mhm.
Ne? Mhm. Jetzt hast du was Interessantes gesagt, und zwar Märchen. Und das spielt ja wirklich in einer Märchenwelt. Aber, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich an Märchen denke, denke ich zuerst mal an Disney-Prinzessinnen. Dann denke ich auch noch an Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der hier wirklich auch rezitiert wird, auch musikalisch sehr, sehr deutlich. Und man muss auch sagen, Ugly Stepsister ist ästhetisch ein sehr gutes Imitat von diesem technischen Märchenklassiker. Aber es ist, diese Welt, die Ugly Stepsister macht, ist eine ganz seltsame, weil zum einen du merkst irgendwie, es ist nicht real, hat was Märchenhaftes, aber trotzdem wirkt es dann doch fast schon ein bisschen alltäglich. Also wenn Disney uns halt die märchenhaften Seiten der Märchenwelt zeigt, also nur die Sachen, wenn Zauber passiert, ist Ugly Stepsister so ein bisschen der Film, der dir das zeigt, wenn die Disney-Kameras eben nicht gerade an sind. Elias, wie hast du diese Welt wahrgenommen?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so der Disney-Märchentyp, ich bin mehr mit den Gebrüder Grimm-Märchen halt einfach groß geworden. Und ich finde, den Touch davon, den hat Ugly Stepsister auf jeden Fall gehabt. Also so Aschenputtel halt, den Original Aschenputtel, nicht Disney Cinderella. Und ja doch, es war schon sehr märchenhaft. Und ich fand auch die ganze Zeit den Sound, die Melodien, die benutzt wurden, es hat schon alles echt ja magisch, zauberhaft gemacht. Aber ich fand auch trotzdem auf so eine, weiß ich nicht, unangenehme Art und Weise. Also ich konnte mich jetzt nicht so wie so ein Märchen so wohlfühlen mäßig. Mhm. Mhm.
Ja, ich glaube, das liegt wirklich so an der ganzen, am Set-Design, an der Farbpalette, die man gewählt hat, weil die so finster ist, ne? Also das ist wirklich, es wirkt eigentlich, und auch so kalt, finde ich. Es ist ein sehr kalter Look, auch die meiste Zeit. Und ja, also manchmal wirklich auch mehr albtraumhaft, als es wirklich traumhaft, würde ich sagen. Und ich glaube, das spielt sehr viel da rein, dass es halt wirklich so unbehaglich ist letztendlich, ne?
Ja, ja. Ich finde auch, dass die Regisseurin auch immer wieder so krasse Kontraste setzt. Also gerade wenn du so denkst, okay, jetzt ist sie gerade so diese Märchenmodus, eine spezifische Szene ist zum Beispiel, wo das Aschenputtel dieses Films, ich glaube, ihr Name ist Alma, glaube ich. Nee, Alma war die Schwester.
Agnes.
Agnes war es, genau. Wenn Agnes halt so eine Liaison hat mit so einem Stallburschen, die große Romantik, und du glaubst jetzt, es kommt halt das große Knutschi-Knutschi-Bussi-Bussi in der Scheune, und was macht die Regisseurin? Das Erste, was du siehst, ist ein blanker Hintern und ein erigierter Penis. Dann denkst du dir auch erstmal, okay, das kenne ich von meinem Märchenfilm jetzt nicht so. Aber mit diesen Kontrasten spielt die werte Frau wirklich durchgehend. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, dass sie die Agnes Stepsisters für einen Horrorfilm halten, weil das ist er durchaus. Und er hat auch wirklich nicht nur grausame Szenen, sondern auch wirklich Horrorszenen, also wirklich gruselige Szenen, wenn man sich einmal zu Gemüte führt, was da eigentlich passiert. Für mich war der Film aber hauptsächlich eine sehr schwarzhumorige Satire. Wo würdest du den Film verorten, Melanie?
Ich auf jeden Fall auch. Also ich fand ihn eigentlich auch, ne, satirisch, gesellschaftskritisch. Also es ist für mich wirklich, natürlich, er hat diese krassen Momente, aber ich würde sagen, er hat jetzt auch nicht übertrieben viele. Der hat immer wieder schöne Highlights, sage ich mal, von diesen Body-Horror-Sachen, aber ich glaube, was diesem Film letztendlich am wichtigsten ist, ist nicht unbedingt den Zuschauer jetzt brutal zu ekeln, sondern einfach mit Hilfe von dieser Mitteln die Message rüberzubringen, so. Also wirklich zu zeigen, wie sehr macht sich diese Frau, dieses Mädchen letztendlich fertig, um halt diesem Idealbild zu entsprechen. Und da kommen halt diese gesellschaftskritischen Untertöne rein, ne? Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Was war der Film für dich, Elias? Mehr Horror oder mehr Satire? Oder vielleicht sogar ein Cocktail aus beidem?
Ich würde sagen, so ein Cocktail aus beiden. Es ist jetzt kein krasser Horror-Horror-Streifen, jetzt nicht so Terrifier-Horror, aber trotzdem so, ja doch, ich würde mich eurer Meinung auf jeden Fall anschließen. Der Cocktail ist es.
Ja. Jetzt, wo du gerade Terrifier angesprochen hast, können wir vielleicht auch mal zu einem der Hauptverkaufsargumente für diesen Film kommen, nämlich halt diese Operationsszenen, weil wir haben jetzt hier schon gesagt, Märchenwelt und Schönheitschirurg und Operation. Nicht falsch verstehen, der Film spielt in einer, ich möchte sagen, mittelalterlichen Welt so ein bisschen. Er spielt also nicht in der Jetztzeit, es wird so ein bisschen hin und her gemischt, aber du hast da keine große Narkoseapparatur oder keine sterilen Handschuhe. Stattdessen gibt es ein Näschen Koks, so zum Runterkommen oder so, dann damit operiert. Und diese Szenen, also ich gebe euch auch komplett recht, die werden sehr dezidiert eingesetzt, aber die kommen auch jedes Mal echt heftig. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Elias, bei Melanie und mir, als wir den zusammen geguckt haben, war es wirklich so, dass ein paar Kollegen, Kolleginnen auch gesagt haben, gut, ich habe das Gefühl, ich weiß, was jetzt kommt, ich gehe jetzt mal besser 5 Minuten raus. Und ich kann es ihnen nicht übel nehmen, weil ich habe schon einiges gesehen und ich möchte aus Spoilergründen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Augenszene, hui, also da hatte mich der Film. Das war so der Moment, wo ich dachte, mir wird gerade ein bisschen flau. Melanie, wie sind die Szenen bei dir so angekommen? Was hat dich vielleicht erschüttert? Wo sagst du, Gott, das war jetzt heftiger als erwartet? Oder bist du so vielleicht so eine Kampfsau, dass du dir sagst, Leute, bitte, Terrifier 1 bis 3 schaue ich zum Frühstück.
Also ich habe sehr oft gehört, auch von einer guten Kollegin von mir, dass sie auch weggeguckt hat, weil es schon echt heftig war. Und irgendwie, glaube ich, kann ich das sogar, also ich kann es mir, glaube ich, ganz gut sogar angucken. Ich bin irgendwie selber überrascht davon immer wieder. Aber du merkst einfach, ich finde, man merkt immer, dass du körperlich drauf reagierst. Also man merkt immer, wie angespannt man eigentlich letztendlich da sitzt. Und es, also, und mit was für einer Erwartung du auch da sitzt. Ne? Du wartest eigentlich immer darauf, oh, jetzt wird es halt noch schlimmer oder noch schlimmer. Oder also du siehst es ja so auf dich zukommen und du weißt so, oh, das wird jetzt so mies werden. Ja. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit auf eine ganz bestimmte Szene gewartet, die man halt auch auf dem Plakat sieht.
Mhm.
Ne? Da war ich halt super gespannt drauf. Und immer wenn es wenn es um einen Schuh ging, dachte ich nur so, gut. Ja. Und also ich habe ja auch einen Favoriten. Ich glaube, ich sag einfach ein Würmchen, das ist so mein Favorit von den ganzen Szenen.
Ja.
Da war es auch schon so für, also das war, glaube ich, so ein bisschen mein grenzwertiger Moment. Aber das ist jeder wirklich sehr verschieden, ja.
Ja, also das ist ganz spannend, weil das Würmchen, schöne Beschreibung, ich fand das auch ekelhaft, aber das war mir zu weit weg aus der Realität irgendwie. Also das hat.
Ich glaube, der Beginn war für mich halt so ein bisschen das ist der Beginn von dieser Szene.
Ja. Idias, Ekelszenen bei der Ugly Stepsister. Sei ehrlich, wo hast du weggeguckt oder bist du hier Captain Stirnacken und kannst alles vertragen?
Nee, kann ich nicht. Also, deine Äuglein-Szene, die du angesprochen hast, die ist auch im Trailer zu sehen, ganz kurz. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, okay, wann kommt es? Weil ich bin so ein Mensch, ich finde so Sachen, alles um Auge, im Auge finde ich ganz, ganz schlimm.
Ja.
Ich kann mir nicht mehr Kontaktlinsen einsetzen. Ich finde es wirklich schlimm.
Ach krass, okay.
Als es dann wirklich passiert ist, dann ich musste nicht weggucken. Ich habe mich tapfer durchgeschlagen, wie mit Wäscheklammern auf den Augen, weil ich es angucken wollte, aber es war schon heftig. Und ich habe mir auch Nachos gekauft. Die habe ich nicht angerührt den ganzen Film. Die standen einfach nur vor mir. Ein Kollege hat die dann gegessen.
Das kann ich irgendwie verstehen.
Und Szene, die mich wirklich an die Grenzen gebracht hat, ich zitiere nochmal das Würmchen.
Mhm.
Ich tue mir nämlich echt schwer, auch mit so, ich weiß nicht, diese Geräusche auch, die sind da die waren hart.
Ja, ja.
Kennt ihr das nicht, wenn in einer Umgebung jemand gerade ist, kurz davor sich zu übergeben, macht diese typischen Übergebungsgeräusche, dass ihr dann merkt, oh Gott, ich muss gleich auch kotzen.
Das, ja.
Ne? Ja, ich kenne das von meinem Hund und dann bin ich immer genervt. Aber dann denke ich mir so, oh Mann, jetzt muss ich gleich was wegräumen.
Ja.
Also ich höre die relativ oft.
Ja. Was ich aber wirklich toll finde an der Ugly Stepsister, und da finde ich, ist der Vergleich auch angebracht zu The Substance, beide haben halt diese Momente, wo sie echt all in gehen und diesem Exzess frönen, wo Körper halt wirklich malträtiert werden, transformiert werden. Aber selbst wenn du diese Momente weglassen würdest, hättest du immer noch einen ästhetisch wirklich unglaublich gut inszenierten, unglaublich gut gespielten und unglaublich gut geschriebenen Film. Der Film behält, selbst wenn du diese Ekelszenen abziehst, immer noch diese Gewichtung, diesen Punch, dass er dann seine Thematik wirklich vermitteln will. Und das, finde ich, ist sehr viel wert. Und also ich glaube, dass wir von der Regisseurin noch einiges sehen werden, weil ich finde, für ein Spielfilmdebüt ist das wirklich ein richtig tolles Ding. Oder siehst du das anders, Elias?
Ich hoffe doch, dass wir noch mehr von ihr sehen. Ich bitte sie darum. Das war so ein krasser, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe gedacht, Tatsache, als ich das Plakat gesehen habe, vielleicht wird so ein richtiger Trash, weißt du?
Mhm.
So ein, wie so alle Remakes von irgendwie Disney oder ich sag nur Winnie Pooh. Ich verweise auch gerne nochmal auf Screamboat und Mickey Mouse. Ich dachte, wir kriegen so einen nicht so ästhetischen Film, so ein, in die Fresse, wir klatschen jetzt irgendwas hin, Horror. Aber das ist echt nicht der Fall gewesen.
Ich finde es halt auch so toll, dass hier jemand auf die Idee gekommen ist, einfach diese Perspektive von dieser Stiefschwester einzunehmen. Ja. Weil wie oft passiert das? Also wie kommt man auf sowas? Also natürlich hat jetzt Disney so ein bisschen diese Antagonistenwelle auch angefangen zu schlagen, dass man halt so die Bösewichte auch erzählt. Mhm. Vielleicht kam davon auch irgendwie die Inspiration. Aber die Geschichte von dieser Stiefschwester ist halt einfach letztendlich so eine Loser-Geschichte. Und das finde ich eigentlich so interessant, dass jemand gesagt hat, okay, wir wollen jetzt wirklich einen Film machen aus der Perspektive von dieser Verliererin in der Geschichte. Ne? Das finde ich einfach voll cool.
Es ist ja auch total interessant, dass diese Ugly Stepsister oder diese Stepsister ja immer böse ist in den Märchen. Und auch das wird ja auch gar nicht richtig behandelt. Ich finde das auch nicht so schlimm, weil das ist halt letztlich ein Märchen. Aber alleine diesen Perspektivwechsel zu machen, ist halt unglaublich spannend. Und diese Elvira tut mir halt auch also wirklich leid, weil, mal ganz ehrlich, die hat halt diese Holzzahnspange im Mund zu Beginn des Films. Das heißt, wenn sie lächelt, sieht das schon ein bisschen seltsam aus. Ey, aber ich möchte jetzt hier nicht so tun, als ob ich Ahnung von Schönheit hätte, aber was haben die Leute denn? Die ist doch einfach eine ganz normale Frau. Die ist, die wird jetzt keine Miss Universe, aber die ist doch auch nicht hässlich. Und das ist halt so unglaublich unfair, weil ich so mit ihr mitgelitten habe, weil sie ist halt ein bisschen naiv, sie ist nicht dumm, sie ist naiv. Und sie, wie du auch gesagt hast, sie träumt halt auch diesen Traum vom Prinzen. Und versucht das und ist dann irgendwie auch so in diesem Tunnel drin, dass mir diese Frau wirklich leid tut. Und ich glaube, dass du das auf viele, nicht nur Frauen, sondern allgemein junge Menschen auch ummünzen kannst, die halt auch so einem Schönheitsideal hinterherlaufen.
Mhm. Ja, ich finde, das ist also so krass, weil der Film ist in einem Märchen angesiedelt, ja eigentlich. Hat irgendwie so ein bisschen, ich würde vielleicht sagen, so ein bisschen diese frühneuzeitlichen oder neuzeitlichen, also so vielleicht 19. Jahrhundert, ja. Vielleicht könnte er spielen. Aber er hat trotzdem Themen, die so modern sind und die vielleicht, also ich denke mal, das Thema Schönheit war immer modern. Also das ist immer ein zeitgeistliches Thema so. Aber ich fand das auch nochmal so toll, weil es ist halt wirklich dieses, man sieht ja auch, was, also das kann man ja auch auf heute übertragen, was Leute alles so machen, um halt eben jung zu bleiben oder um halt eben dünn zu sein, so wie die sich ja auch, also wie die selber wirklich leiden, sich runter hungern. Ne? Auch eine schöne Parallele. Also man kann ja irgendwie das mit dem Würmchen ja auch so ein bisschen als Parallele sehen, zum Beispiel diesem Ozempic oder sowas, ne? Also wo ja. Leute sich ja auch sowas spritzen zum Beispiel. Das ist ja auch irgendwie, man nimmt ein Mittel, um abzunehmen, um einfach wie ein Wundermittel, um abzunehmen, ne? Ja. Oder man legt sich halt eben unters Messer wirklich, ne? Also Schönheitsoperationen greift der Film ja auch noch so toll auf. Das sind alles super moderne Themen. Und was du jetzt auch nochmal meintest, du, das hattest du jetzt auch am Anfang gesagt, das fand ich eigentlich auch so toll. Es ist, denke ich, wirklich nicht unbedingt ihr eigener Wunsch, das alles zu machen. Sie ist eigentlich okay mit sich, so wie sie ist. Und sie träumt ja und fantasiert ja auch von der Version, die sie am Anfang ist, dass sie halt mit diesem Prinzen zusammen sein kann. Vielleicht natürlich ein bisschen mehr aufgetakelt und so, wie wäre es, wenn ich halt voll schöne Kleider hätte oder so. Aber eigentlich möchte sie ja sich gar nicht jetzt so krass verändern. Es wird ihr halt von außen eingeredet, dass sie hässlich ist, weil sie wird halt eben so behandelt. Sie merkt es ganz doll im Vergleich mit Agnes. Da wird es ganz klar deutlich, wer hier die hübschere Person ist, ne? Und ich finde es halt auch so krass, weil es geht nicht nur darum, schön zu sein, sondern letztendlich auch um die Familie zu retten damit. Also Schönheit ist ja wirklich ein Kapital. Und Elvira, weil das hatten wir jetzt gar nicht erwähnt, aber ihre Familie ist ja auch ganz krass verschuldet. Das kommt ja auch schon relativ zu Beginn heraus. Und sie muss letztendlich eben mit dem Kapital ihrer Schönheit die Familie retten. Und da wird ja nicht nur ein gesellschaftlicher Druck aufgebaut von wegen, ja, du bist nicht so hübsch, aber auch von der Familie dieser Druck, okay, du musst uns jetzt alle retten, weil wenn du jetzt nicht diesen Prinzen heiratest oder irgendeinen relativ angesehenen Mann, dann sind wir am Arsch, so grob gesagt, ne? Weil unsere Familie, wir sind von dir abhängig. Ja. Wir sind von deiner Schönheit, von deiner Leistung, von deiner Perfektion letztendlich abhängig. Ne? Und das wird hier auch nochmal richtig, richtig toll vermittelt. Das ist wirklich nicht ihr eigener Wunsch. Es wird quasi zu ihrem Wunsch gemacht, weil sie möchte ja auch die gute Tochter sein. Sie möchte ein braves Mädchen sein letztendlich so. Und sie wird dadurch halt so angetrieben.
Ja. Also was ich zum Beispiel auch wirklich ganz schlimm fand, ist, sie wird ja, also es ist nicht nur so, dass sie halt OPs macht, sondern sie bekommt ja auch Benimmtraining und so Ballettunterricht, ne, weil eine Dame von Welt sich natürlich auch elegant bewegt. Aber diese Lehrer, Lehrerinnen da, die behandeln ja auch die ganzen Schülerinnen wie Abschaum. Also wenn du da halt nicht sofort von Anfang an funktionierst, bist du ja das Letzte einfach. Ja? Mhm. Und das ist ja auch so unfair. Und das, was du gesagt hast, stimmt ja auch, dass sie halt auch in Anführungszeichen so mit auf den Weg kommt, du musst das machen für unsere Familie, weil ansonsten sind wir arm und haben nichts mehr. Und es ist so ein schönes Sinnbild, weil zu Beginn lernen wir ihren Stiefvater kennen. Also die Mutter von Elvira hat ihn geheiratet, sie lieben sich, na, das haben wir hingestellt, aber es wirkt jetzt einigermaßen herzlich sogar und dann stirbt der Mann und seine Leiche verrottet halt den ganzen Film über im Keller, weil die sich die Beerdigung nicht zahlen können. Das ist auch so ein schönes Sinnbild, ne? Also wie der Anstand und die Moral vor allem auch immer weiter verrottet.
Ja.
Und was ich aber auch super spannend finde, und da erkennt man, wie ich finde, dass das Drehbuch auch wirklich clever ist, dass die Regisseurin mit der guten Alma, also der kleinen Schwester von Elvira, ja eine Figur noch integriert haben, die sich dagegen stellt. Und zwar so nicht so also die ist schon rebellisch, aber nicht so auf so eine coole Art rebellisch, sondern ist einfach eine Figur, die steht für sich selbst ein. Die macht einfach ihr Ding. Ja, die ist, ich würde sagen, 2-3 Jahre jünger. Und zu Beginn des Films lernen wir auch, okay, sie hat noch nicht ihre Periode bekommen, das heißt, sie ist doch keine Frau. Und dann bekommt sie im Laufe des Films die Periode und du merkst sofort, dass dieses Mädchen komplett umschaltet und weiß, okay, das sind die Sachen, die darf ich nicht tun, weil ansonsten bin ich in genau der gleichen Maschine gefangen wie meine ältere Schwester. Und dass diese Figur drin ist und wie gut die integriert ist, zeigt mir einfach, ey, das Drehbuch ist halt echt richtig stark. Elias, was kannst du noch zur jüngeren Schwester Alma vielleicht beitragen?
Alma, ich weiß nicht. Am Anfang war sie so, ja, die ist halt da. Aber die ist ja immer wichtiger geworden, weil sie ja auch versucht hat, Elvira in ihrem Wahn irgendwie ihr die Realität mal wieder so vor die Augen zu halten. So, ey, Mädchen, was machst du da eigentlich? Was tust du dir selber an? Sie hat sie ja auch überhaupt nicht bekräftigt darin, hat wirklich alles getan, irgendwie das zu verhindern. Und ich weiß nicht, ich hatte auch für Elvira die ganze Zeit, sie hat mir so leid getan, immer von allen beleidigt zu werden, Kuchen in die Fresse geschmissen zu kriegen, in die letzte Reihe geschickt zu werden, immer so, ja.
Boah, ja. Das war auch so ein trauriger Moment, weil, also man hat ja richtig gemerkt, sie hat es gefühlt, aber letztendlich, weil sie halt nicht so in dieser Welt als Norm schön gilt, soll sie auch nicht vorne stehen, so, weil sie es hat, dich schön anzugucken. Egal wie toll sie, also egal wie viel Mühe sie sich gibt, so. Man gibt ja quasi nicht mal die Chance in dem Moment.
Ja. Und der Film ist halt auch in der Hinsicht auch unfair, weil wir lernen ja auch diesen Prinzen recht früh kennen. Ja. Und das, also der sieht halt aus wie so ein typischer Prinz Charming. Aber wenn wir ihn dann mal außerhalb von Elviras Träumen kennenlernen, läuft er halt durch den Wald mit seinen Jungs und redet halt wie so ein Halbstarker davon, dass er jetzt die und die Perle erstmal flachlegen will, ja, und dass er vermutlich sonst welche Geschlechtskrankheiten hat. Also das ist halt eben das Ziel für die arme Frau. Das ist der Grund, warum sie sich die Nase brechen, kein Deutsch mehr. Also das ist der Grund, warum sie Schmerzen erleidet. Viele, viele widerliche Schmerzen, ja. Und das tat mir auch wirklich leid. Also ich war am Ende, ich möchte nicht sagen, wie der Film ausgeht, aber am Ende war es so ein Gefühl der Erleichterung, sagt man, Gott sei Dank. Weil ich hätte dem Film auch zugetraut, dass der wirklich noch weitergeht. Und nach dem Motto, ja komm, das neue Gesicht kriegen wir dann auch noch drauf getackert. Ne? Halt mal hier bitte kurz das Eis. Ja? Ja, was kann man sonst noch sagen? Also ich bin mit meinem Latein jetzt erstmal durch. Elias, Melanie, habt ihr noch irgendwelche Punkte, die ihr gerne ansprechen möchtet?
Also ich finde auf jeden Fall, dass alle Männer in diesem Film wirklich richtig merkwürdig sind. Also nochmal dazu. Also sie sind wirklich alle so karikaturhaft geschrieben, wirklich. Also ganz schlimm alle.
Lass dir gesagt sein, in der Realität ist es ganz, ganz anders. Zwinker, zwinker.
Ja, es ist schon echt grenzwertig gewesen.
Ja.
Also aber natürlich halt eine extra, ne, mit voller Absicht. Und auch irgendwie mit so einem bösartigen Zwinkern so. Ja, ja.
Wobei, ich finde halt, dass die Regisseurin halt sich jeden so macht. Also zum Beispiel dieser Stallbursche scheint ja ein netter Typ zu sein. Auch der Stiefvater, der ist zwar viel älter als die Mutter, aber das wirkte mir jetzt auch nicht in den 2-3 Szenen, die er hatte, dass es irgendwie eine Zwangsehe war, was es dann vermutlich auf einer anderen Art und Weise vielleicht dann doch war. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt jeder Mann sofort ein Arschloch ist. Aber die Schlagzahl von Idiotenmännern in diesem Film ist schon sehr hoch. Das kann man nicht bestreiten.
Ja, es ist halt so krass, weil Elvira ist eigentlich von denen so richtig umgeben, ne? Also das, und vor allem, wenn man träumt irgendwie so von diesem idealen Typen, der diese schönen Gedichte schreibt, und dann trifft man auf den, ist nur so, boah. Aber sie hat ja lustigerweise nicht mal diesen Gedanken, weil sie so, also sie denkt es nicht mal. Sie denkt nicht mal, Alter, was ist das für ein Vollidiot in dem Moment, sondern sie denkt einfach nur darüber nach, dass sie gerade nicht gut genug ist. Und das ist halt auch wieder so, ne, wie manipuliert sie davon ist, letztendlich halt, irgendjemandem zugefallen, ne?
Was halt auch stark ist, dass du ganz, also zumindest ich, ganz oft so die das Gefühl hattest, dass ihre Mutter Rebecca, gespielt von Anne Dahl-Torp, so ein bisschen halt so der Chef ist. Ja, die hat die Hosen an, die sagt, wo es lang geht. Und am Ende kommt halt auch raus, so, nee, auch sie ist letztlich halt nur jemand, der versucht, irgendwie dem Patriarchat zu gefallen, um da irgendwie weiterzukommen. Und das kommt. Also das war auch ein schöner Moment, sage ich mal, weil mir da klar wurde, okay, stimmt, es geht wirklich nur darum, das Patriarchat halt zu befriedigen auf mehreren Ebenen. Ne? Elias, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, außer dein Fazit zu The Ugly Stepsister?
Ja, ich glaube schon, ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt. Habt ihr den Trailer gesehen?
Nein. Nee, ich glaube, nein.
Schade, weil im Trailer wird nämlich so ein Song benutzt, der finde ich, der passt so unglaublich gut, weil am Anfang von dem Trailer ist noch so richtig so eine, ich würde jetzt nicht sagen harmonische Melodie, aber noch so eine normale Melodie. Und umso schöner Elvira quasi wird, da wird so ein Lied benutzt, da wird direkt, der erste Satz in diesem Lied ist I'm going crazy, so, wisst ihr? Umso schöner sie wird, umso verdrehter wird ihre Perspektive, umso will jetzt nicht sagen unsympathischer, aber umso, mir fällt gerade das passende Wort einfach nicht ein. Umso verrückter wird sie aber auch so ein bisschen.
Ja, sie entfernt sich immer mehr von diesem ursprünglichen Kern, ne, der sie mal war. Ne? Sie verliert sich eigentlich komplett darin, ja.
Sie wird halt komplett entmenschlicht, also im Film. Ich habe den Trailer nicht gesehen und letztlich, wie gesagt, Trailer ist Trailer, Film ist Film. Aber man kann schon sagen, sie wird halt immer mehr entmenschlicht und eine der letzten Szenen, die wir sehen, ist es schwer, sie, wenn man mit etwas Abstand betrachtet, noch wirklich als Mensch wahrzunehmen. Um es mal so. Wobei es jetzt nicht in die Höhen eines The Substance geht, wo es am Ende ja wirklich nur noch irgendwelche Fleischfetzen, Knorpel und sonstige Hautirritationen sind, die da zusammen gemorpht sind. So ist es jetzt nicht. Aber ich kann schon verstehen, warum The Substance und The Ugly Stepsister gerne so in einem Topf geworfen werden. Und ich glaube, das kann der Ugly Stepsister jetzt auch nur helfen, weil die Substance hatte ja mit Demi Moore und den ganzen Oscar-Sachen da schon gehörig Marketing im Rücken und ich würde mich freuen, wenn jetzt Ugly Stepsister Anfang Juni in die Kinos kommt, dass der dann vielleicht auch davon ein bisschen profitiert, denn ich kann mir vorstellen, dass der schon sein Publikum finden wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der untergehen wird, weil es ist halt schon ein spezieller Film und ich habe mit einem Kinobetreiber auch gewettet, der zeigt den halt ab Juni. Und ich habe ihm halt gesagt, er soll mir bitte mal aufschreiben im Groben, wie viele Leute vorzeitig das Kino verlassen werden. Und er war auch sehr neugierig und ich bin gespannt, wie das Ergebnis ausfallen würde.
Ich fand es interessant, weil bei mir auf dem Fantasy Filmfest bei der Öffnung wurde halt so das Programm vorgestellt und es kam dann auch Ugly Stepsister zu Wort und dann meinte, also wurde halt gesagt, dass es der bessere The Substance ist. Und das finde ich irgendwie interessant, der Vergleich. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt so entscheiden könnte, welcher Film besser ist.
Die sind halt, also von der Thematik sehe ich sie schon auf einer Ebene. Aber
die sind schon ähnlich, ja.
Aber die haben beide andere Wege, sich auszudrücken. Also die Coralie Farage, die geht halt wirklich all in, der ist exploitativ, der geht halt, also die letzten 20 Minuten von The Substance, wie willst du die beschreiben? Das ist halt, also das ist schwer möglich. Da ist, glaube ich, Darkest Steps ist da ein bisschen bodenständiger. Ich glaube auch, weil das ist ein norwegischer Film, die hat wahrscheinlich nicht das Produktionsbudget zur Verfügung wie Coralie Farage. Trotz allem zwei unglaublich tolle Filme, ästhetisch wie inhaltlich. Und wenn es für euch okay wäre, würde ich damit gerne unsere Fazitrunde einläuten.
Ja.
Ein Widerspruch?
Wunderbar. Ja.
Okay, gut. Dann fange ich einmal direkt an. Für mich, Ugly Stepsister, bislang einer der besten Filme des Jahres, neben Blood and Sinners für mich. Sieht toll aus, hat eine tolle Botschaft, hat wirklich krasse Szenen, wo ich jeden verstehen kann, wenn er oder sie sagt, das geht mir gerade zu nah, das geht mir gerade zu weit, ich muss weggucken, ich muss den Saal verlassen, ich kann das verstehen. Er ist dabei aber auch irgendwie echt komisch. Er hat wirklich mehr als ein, zwei sehr schwarzhumorige Spitzen. Ich sag nur Fußszenen am Ende. Das war... Ich merke, gut. Ach, die Arme. Das mag ich, weißt du, wenn ich lachen muss und mir zeitgleich aber sofort bewusst ist, ach, die Arme, diese Tragödie dann mir bewusst wird. Das hat er wirklich ganz oft. Für mich eine Entdeckung des Jahres, super Film. Guckt euch den bitte an, aber seid gewarnt, der hat wirklich ein paar böse Szenen, trotz allem finde ich, verdient es, dieser Film gesehen zu werden. Elias, dein Fazit bitte zu The Ugly Stepsister.
Ein absoluter Home Run. Bis jetzt, dieses Jahr, der beste Film, den ich bis jetzt dieses Jahr gesehen habe. Gut, das Jahr ist noch jung, es kann noch viel kommen, aber soweit, so gut. ich bin ja ein Verteidiger von The Substance, ein sehr, sehr starker Verteidiger von The Substance und ich werde es bei dem Film genauso machen, wenn jemand was Negatives sagt, ich verteidige den Film. Dieser Film wird jetzt bestimmt erstmal so ein bisschen, ich weiß nicht, das klingt so komisch, aber von meiner Persönlichkeit in Bestand nehmen. War bei The Substance auch so. Ich finde den einfach perfekt und ich muss den auf jeden Fall nochmal sehen.
Melanie?
Wenn ich jetzt gerade nochmal über The Substance nachdenke und die beiden Filme vergleiche, dann würde ich vielleicht sogar sagen, wenn euch diese letzten 15 Minuten von The Substance so drüber waren, vielleicht könnt ihr dann sogar mit dem hier ein bisschen eher was anfangen. Hm. Ich weiß nicht, von der Erzählung ist der so ein bisschen klassischer auch.
The Substance für Einsteiger quasi.
Ja, also ich finde es gerade irgendwie so schwierig, ob man das, kann man das so sagen? Weil irgendwie, der hat ja auch schon echt dolle Momente wie The Substance. Aber das Finale ist halt, also das Finale bei The Substance ist halt so ein bisschen crazy, sage ich mal. Also wirklich.
Ja, also ist halt, auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass diese Vergleiche mal kommen und somit kann man den Film ja auch wirklich gut beschreiben und auch vor allem bewerben. Auf der anderen Seite erwartet man, glaube ich, auch sowas, was so ganz, ganz ähnlich ist wie The Substance.
Und ja, gut, ja.
Und das ist es halt eben auch nicht. Also es ist schon schwer, aber ich glaube, von uns allen dreien sprechen wir eine klare Empfehlung aus.
Definitiv.
Ja, ja. Also was die beiden auf jeden Fall eint, ist natürlich einmal das Body-Horror-Element, aber auch, dass sie halt feministische Untertöne haben.
Ja.
Und letztendlich halt eben dieses Schönheitsthema und was das mit den Figuren macht in den Filmen und wie sehr sie darunter leiden, das ist eigentlich das, was die beiden Filme auf jeden Fall eint. Und das findet ihr auf jeden Fall auch bei The Ugly Stepsister wieder. Und das ist einfach super interessant. Und ich würde auch nochmal sagen, sie hat auch nochmal andere Punkte aufgemacht als in The Substance. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall auch definitiv zu gucken, würde ich sagen.
Ab 5. Juni im Kino. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, Teleshop-Tisch gibt es überall, wo es Likes und Kommentare gibt. Wir haben aber auch eine Discord-Präsenz. Schaut mal in den Shownotes rein. Da findet ihr übrigens auch den Link zum Letterboxd-Account vom Elias, den Link zu meinem Letterboxd-Account und den Link zum YouTube-Kanal von der lieben Melanie, die, obwohl sie gerade hier so ein Statement gehalten hat für irgendwie jeder ist schön, sehr viel über Nicolas Cage Frisur rummodert in Con Air. Aber das möchte ich hier nur mal kurz gesagt.
Jeder ist schön. Nicolas Cage ist schön.
Okay, dann nehme ich alles zurück.
Weil mit langen Haaren.
Wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne bei Discord auch tun. Einfach dem Link folgen, das ist kostenlos und problemlos machbar. Da könnt ihr dann sagen, boah Leute, die Besprechung war halt echt toll. Aber der Elias, der hat echt eine hässliche Stimme. Und die Melanie hat eine hässliche Stimme und der Stu hat eine hässliche Stimme. Sagt uns das gerne. Hauptsache, ihr kommt zu unserem Discord. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss. Dann sagt der Elias Tschüss und der Melanie gebührt das letzte wunderschöne Wort. Tschüss.
Adieu.
Ciao.